Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Radio Free FM auf der 102,6 MHz und es ist Montag, 16 Uhr. Damit ist Zeit für die Plattform. Mein Name ist Julia Schuster und ich werde durch die heutige Sendung leiten. Die steht ganz unter dem Thema Förderkreis für Waldorfpädagogik am Illerblick Ulm. Der Förderkreis für Waldorfpädagogik am Illerblick Ulm ist Träger der Ulmer Waldorf-Kindertagesstätten, der Waldorfschule am Illerblick Ulm und des Café Fortuna. Er fördert die Erziehung im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners. Zu diesem Zweck unterstützt er die Schaffung, Erweiterung, Unterhaltung und Ergänzung von Einrichtungen mit dieser Zielsetzung. Ja, wer sich darunter nichts vorstellen kann, den Namen Rudolf Steiner noch nie in seinem ganzen Leben gehört hat oder von der Waldorfschule nur die Vorurteile kennt, dass der eigene Name getanzt werde und alle Ecken abgerundet seien, der sollte sein Radiogerät jetzt mal ganz, ganz laut aufdrehen, denn diese Unwissenheit wird heute in der Sendung beseitigt. Dazu darf ich ganz herzlich Thomas Eberwein, Gertrud Geiger und die Schüler Zoe Moll und Leander Badura im Studio begrüßen. Ja, hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ja, es sind viele Leute im Studio, 4. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal der Reihe nach vor.
Ja, mein Name ist Thomas Eberwein. Ich bin im Illerblick beschäftigt und zwar in der Verwaltung der Kindertagesstätten. Also zuständig hier für alles, was Papier ist und Öffentlichkeitsarbeit und solche Dinge.
Ja, mein Name ist Gertrud Geiger. Ich bin Lehrerin an der Waldorfschule am Illerblick. Ich unterrichte dort das Buchbinden. Das Buchbinden gehört zu den Fächern, die dort im Pflichtkanon sind. Wir haben einige Handwerksfächer in unserem Fächerkanon. Ich habe auch die Klassenbetreuung der 12. Klasse und kümmere mich auch um die Öffentlichkeitsarbeit unserer Schule mit.
Ja, mein Name ist Zoe, ich gehe in die 8. Klasse der Waldorfschule und ja, ich bin jetzt einfach mal mitgekommen.
Ja, mein Name ist Leander Badura, ich bin 18, gehe in die 12. Klasse und bin sozusagen Waldi von klein auf. Ich war schon auf dem Waldorf-Kindergarten am Illerblick.
Also haben wir eigentlich die Experten hier sitzen. Da fällt mir auch gleich schon die erste Frage ein, nämlich Waldorfpädagogik. Was ist das eigentlich oder was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, die Waldorfpädagogik, die orientiert sich ganz, ganz stark am Kind. Das ist, glaube ich, so eine ganz zentrale Richtung. Wir greifen da zurück auf etwas, was Rudolf Steiner erarbeitet hat. Rudolf Steiner, ein Philosoph, der so im Wechsel, also nach 1900 gelebt hat, der eine Menschenkunde entwickelt hat, der er ganz klar und deutlich festgestellt hat, was in welchem Alter in der Entwicklung eines Menschen dran ist. Und das, was da dran ist, das ist uns heute noch Richtschnur und das versuchen wir umzusetzen in unserer Pädagogik. Vielleicht kann man das nachher noch an ein paar Beispielen ganz deutlich machen, wie das geht.
Ja, definitiv. Das werden wir. Wir werden ja auch auf die einzelnen Einrichtungen noch eingehen, die es ja hier gibt. Ja, wieso Waldorfschule? Woher kommt der Name vielleicht noch am Anfang?
Also da gibt es die nette Geschichte dazu, dass Anfang des 20. Jahrhunderts in Stuttgart ein gewisser Herr Emil Mold eine Tabakfabrik hatte mit dem Namen Waldorf Astoria. Nun hatte Herr Mold das Problem, dass seine ganzen Arbeiter Kinder hatten und diese ganzen Kinder nicht wirklich eine Schule besuchen konnten. Also hat er seinen Freund Rudolf Steiner, einen Philosophen und Pädagogen, gebeten, für diese Arbeiterkinder eine Schule zu gründen und hat ihm dabei auch recht freie Hand gelassen. Also hat Rudolf Steiner damals 1919 die erste Waldorfschule eben in Anlehnung an diese Tabakfabrik Waldorf Astoria gegründet.
Und diese Waldorfschulen gibt's hier auch in Ulm. Hier gibt es ja 2 Schulen, oder wie sieht das aus?
Ja, es gibt in Ulm 2 Schulen. Es war zu Beginn der 80er Jahre so, dass der Run auf die erste Ulmer Waldorfschule so groß war, dass ganze Klassenstärken an Kindern dort abgewiesen werden mussten. Und so haben sich Eltern und Lehrer der Schule dort zusammengetan mit dem Ziel, neue Waldorfplätze zu gründen in Ulm, und haben zunächst dann den Förderkreis für Waldorfpädagogik gegründet und dann vor ungefähr 30 Jahren den Kindergarten und vor inzwischen 23 Jahren dann die Waldorfschule am Illerblick.
Auf den Förderkreis möchte ich noch mal schnell eingehen. Also Förderkreis, das kann man verstehen wie so ein Förderverein, oder?
Ja, es ist ein Verein, der die Aufgabe hat oder sich die Aufgabe gestellt hat, die Waldorfpädagogik in Ulm zu fördern, und ist Träger der Schule und des Kindergartens und das, was dazugehört. Also er ist eigentlich der Deckel oder das Dach von Schule und Kindergarten.
Also was macht er genau, oder kann man das sagen? Finanziert er die Schule oder?
Ja, er bietet praktisch die organisatorische Plattform, auf der diese Institutionen oder diese Einrichtungen leben können. Also mit vom Geld über die Bauten und alles, was zur Schule als Hardware gehört, das schafft der Förderkreis.
Und der besteht natürlich aus Eltern, Lehrern, Schülern, ja, oder aus all jedem, der mitmachen will?
Ja.
Okay.
Ja.
Genau. Und der Förderverein, wir haben es ja schon gerade gesagt, ist Träger der, Moment, einmal Kindertagesstätten, mhm, und einmal der Schule und einmal dem Café Fortuna.
Mhm.
Genau. Ja. Da werden wir auch gleich noch näher einhaken, aber jetzt gibt es erstmal ein bisschen Musik.
Je ne suis pas fou, je ne suis pas un menteur, juste un étranger.
Ja, bei uns in der Plattform sind zu Gast Thomas Eberwein, Gertrud Geiger, Zoe Moll und Leander Badura. Alle haben was mit der Waldorfpädagogik zu tun, beziehungsweise zwei Schüler, eine Oberstufenlehrerin und einer, der in der Verwaltung und Kindergartenstätte eben arbeitet. Ja, Träger der Ulmer Förderkreis für Waldorfpädagogik am Illerblick Ulm e.V., das ist ja der Träger für den Waldorf-Kindergarten bzw. Kindertagesstätten, für die Waldorfschule und für das Café Fortuna. Und da haken wir natürlich auch gleich näher nach, und zwar der Waldorf-Kindergarten bzw. Kindertagesstätten. Ich sag's die ganze Zeit falsch, oder?
Ich finde es immer noch richtig. Ein Kindergarten ist so ein schönes Wort. Also das finde ich. Aber die Kindertagesstätten, das ist der richtige Begriff, der amtliche. Der besteht eben aus, in unserem Verständnis, aus den Kinderkrippen. Das sind für die Kinder, die ein Jahr alt sind, bis zu ihrem dritten Lebensjahr, bis sie drei werden. Und dann wechseln sie über in den Kindergarten. So, ich finde es wunderschön, weil man da so schön wachsen kann. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe vom Kindergarten. Und da sind wir im Illerblick da oben, am unteren Kuhberg. Haben dort ein wunderschönes Gebäude, bauen da im Moment auch eine neue Kinderkrippe, sodass da auch 10 kleine Kinder noch Einzug halten, jetzt im September. Aber wir haben uns auch ausgedehnt und sind nach Blaustein gezogen. Da gibt es auch eine Kinderkrippe bereits ein Jahr. Und da kommt jetzt ab September auch ein Kindergarten dazu.
Also sind eigentlich zwei Stellen, an denen es diese Waldorf-Kindertagesstätten gibt.
Genau.
Mhm. Okay, wie viele Kinder haben da so ungefähr Platz?
Platz haben 130 Kinder.
Okay, und das sind auch so viele?
Es sind im Moment noch nicht ganz so viele, weil die Gruppen noch nicht ganz voll sind. Aber es sind so ab September 120, zwischen 110 und 120 Kinder.
Und den Kindertagesstätte in Blaustein, die gibt es noch nicht so lange?
Nee, die gibt es seit einem Jahr. Also die Kinderkrippe, die ist mittendrin in Blaustein, mhm, ein wunderschöner Ort. Im ganz, ganz kleinen Haus, im Fertighaus. Und da entsteht jetzt gerade im selben Stil eben auch dieser Kindergarten dazu. Das sind Holzhäuser, die da im alten Hofgut Schwenk untergebracht sind.
Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, dass ich mein Kind da anmelden kann? Oder
nein,
muss das einfach nur Kind sein?
Das muss einfach nur Kind sein. Und die Eltern sagen, wir wollen das Kind in Kinderkrippe bringen. Dann kommt es da und wird dort, wenn es einen Platz gibt, auch aufgenommen. Es gibt überhaupt keine Bedingungen.
Was ist denn das Besondere an der Kindertagesstätte mit Waldorfpädagogik?
Ich glaube, am besten ist, man geht da hin und guckt sich das an. Es sieht einfach mal schon ganz anders aus als ein anderer Kindergarten.
Inwiefern sieht es anders aus, kann man sagen?
Er ist zum Beispiel farblich gestaltet. Die Räume sind auf eine besondere Art und Weise gestaltet, sodass die Kinder sich da drin wohlfühlen und sich auch angeregt fühlen. Das Material, das Spielmaterial, das da zur Verfügung steht, ist aus Naturmaterialien. Es ist eine Ordnung da. Es ist ein wichtiger Bestandteil, ist ein Garten da. Wir haben jetzt in Illerblick einen neuen Garten gebaut, überarbeitet, der ist wunderschön. Und die sind jeden Tag lange Zeit und viel im Garten. Also es geht darum, dass die Kinder eben viel mit dem Natürlichen und der Natur in Kontakt sind und den Jahreslauf erleben, die Jahresfeste im Jahreslauf erleben, dass sie ganz rhythmisch leben und ganz eigentlich im geschonten, im behüteten Raum sich entwickeln können. Von ganz klein auf bis in die Schule kommen.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja, klar.
Ich war ja auf dem Waldorf-Kindergarten auch schon. Und na klar, wenn man klein ist, ist das für einen irgendwo normal natürlich. Aber wenn man dann älter wird und auch öffentliche Kindergärten kennenlernt, dann wird einem dieser Unterschied erst so wirklich bewusst. Und ich habe oft den Eindruck, dass so öffentliche Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippen, wie auch immer man sie nennen mag, irgendwie standardisiert sind in gewisser Hinsicht.
Also inwiefern, also meinst du, dass die standardisiert sind oder anders einfach?
Ja, irgendwie.
Wie erlebst du es?
Die haben sowas Funktionelles. Ich habe oft den Eindruck, dass, okay, da sind die Kinder aufgeräumt. Und da sind auch Leute, die haben die lieb und die kümmern sich um die und die Kinder können da spielen und da wird sich um die gekümmert. Aber das war es auch irgendwo schon. Also ich habe meine Kindergartenzeit, ich habe tragischerweise nicht mehr ganz so viele Erinnerungen dran.
Aber das ist ja normal.
Aber das ist eigentlich normal, aber ich habe es natürlich in recht gute Erinnerung. Aber wie gesagt, das waren immer Holztische und zwar nicht lackierte Holztische, sondern Holztische in Holzfarbe sozusagen, die einfach aus Holz waren. Und also farbige Wände und einfach Formen und Farben, die in gewisser Weise auf eine ganz andere Art und Weise auf das Kind wirken als purer Funktionalismus und rote und gelbe Holzklötzchen und weiße Wände und graue Tische. Das ist einfach, ich denke, was ganz anderes.
Okay, aber im Grunde, also die Kinder machen ja dasselbe in den Kindergärten wie in anderen Kindergärten auch, oder?
Nee,
also, wir haben eigentlich wenig bis gar kein vorgefertigtes Spielmaterial, sondern die Kinder haben da, die haben Holzklötzchen, aber die sind hauptsächlich auch natürlich belassen, also nicht irgendwie quadratisch oder rechteckig zugesägt, sondern es sind eben Holzklötzchen. Mit diesen Holzklötzchen kann man bauen, die kann man aber auch als Auto benutzen. Oder viele, viele andere Dinge damit machen. Also ich glaube, das Wichtige ist, die Umgebung soll für die Kinder anregend wirken.
Also es soll die Kinder einfach fördern, oder wie kann man das verstehen?
Ja, und dann ist es so, dass die Kinder in dem Kindergarten einen Rhythmus erfahren. Also die steigen immer ein mit einem Morgenkreis, die singen ihre Lieder, sie machen ihre Reigen, sie machen auch Eurythmie zum Beispiel, kommen wir bestimmt noch drauf.
Ja, genau, das werden wir auch noch ansprechen.
Sie entwickeln ihre Bewegungsfähigkeit. Und da muss man einfach sehen, dass so in der Krippe, da geht es ja nicht darum, was die Kinder alles lernen. Überhaupt im Kindergarten geht es nicht darum, was die Kinder lernen, sondern wie sie sich entwickeln können. Was man ihnen für einen Raum gibt, damit sie größer und reifer und schulfähig werden. Ja, also das fängt ganz, ganz klein an. Und ich habe neulich mal gelesen, das fand ich ein wunderschönes Beispiel, wenn man im Kindergarten Mathematik vermittelt, macht man dumme Mathematiker, und wenn man ihnen Bauklötzchen gibt, dann leben sie Mathematik.
Ja,
sie verstehen das dann.
Ja,
das ist schön. Sie leben das.
Schönes Zitat. Mhm. Also zum Beispiel, ich war ja auch schon im Kindergarten Praktikum gemacht. Also ist das jetzt nicht so wie da zum Beispiel. Also da war es einfach so, dass die Kinder gerade schon in den Englischunterricht geschickt wurden teilweise. Mhm. Gibt es das da auch so? Oder?
Ja, das tun wir nicht. Ganz bewusst nicht.
Okay.
Das tun wir nicht. Wir haben auch eigentlich keine Vorschulangebote. Es gibt ein paar ganz wenige Sachen, die die Kinder, die dann im kommenden Jahr in die Schule kommen, als Besonderes machen dürfen, was die anderen nicht so machen dürfen. Aber im Grunde genommen sind alle Kinder von 3 bis 6 Jahren zusammen und organisieren sich ihren Spielvormittag da auch miteinander.
Ja, hier die Plattform am Montag, den 16.07. Es geht um den Förderkreis für Waldorfpädagogik am Illerblick Ulm e.V. beziehungsweise direkt um die Waldorfpädagogik im Moment. Wir waren gerade dabei, haben gerade von der Kindertagesstätte erzählt, dass die Kinder da noch keine Sprache lernen. Aber wie sieht es denn in der Schule aus? Grundschule, lernen die da schon die Sprache, die Kinder?
Also ab der 1. Klasse Englisch und Russisch. Es ist Pflichtfach bis zur 4., glaube ich, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere. Und dann kann man zwischen Russisch und Französisch wählen. Aber sind 2 Fremdsprachen sind Pflicht bis zum Abitur.
Englisch und Russisch. Also Englisch, das ist ja nicht ungewöhnlich. Aber Russisch ist dann doch eher eine Sprache, die schon ungewöhnlicher ist, gerade hier in Deutschland. Woher kommt das dann, oder?
Also ich habe mal die Geschichte gehört, eben Waldorfschule 1919 gegründet. Noch unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs. Und Rudolf Steiner hat eben damals gesagt, das sind Verständnisprobleme. Wir verstehen unsere Nachbarn nicht, unsere Nachbarn verstehen uns nicht. Also, wie überwindet man Verständnisprobleme? Natürlich, indem man die Sprachen lernt. Also hat er sich damals, so wurde mir erzählt, eben dazu entschieden, Französisch und Russisch zu unterrichten, da diese beiden Länder ja im Ersten Weltkrieg zu den größeren Feinden auf dem Kontinent gehört haben. Und weil ja bis dahin Russland auch noch bis vor die Haustüre Deutschlands gereicht hat. Also heutzutage ist Russland ja ein Land, das ziemlich weit weg ist, aber wenn man sich die Karten von damals anguckt, war zwischen Deutschland und Russland eine Grenze und kein anderes Land mehr dazwischen. Das ist die Geschichte, die mir dazu erzählt wurde.
Gibt es da noch einen anderen Grund vielleicht?
Ja, vielleicht noch etwas, dass ja ganz unterschiedliche Sprachen sind. Also das Englische, das ist unsere Sprache, die Weltsprache, die wir auch technisch verwenden, für alles, was so zu diskutieren ist. Und das Russische, das ist eher eine gemüthafte Sprache. Es hat eine ganz, ganz andere Qualität, eine andere Wirkung auf die Menschen. Und die Erfahrung zeigt, dass es den Kindern, kleinen Kindern zumal, ganz sehr gut tut, Russisch zu lernen. Das ist eine völlig andere Melodie, eine andere Ausdrucksweise.
Leander, so, ihr wart ja schon in der Grundschule am Waldorf, genau. Also Waldorfschule. Dann habt ihr auch Russisch und Englisch gelernt, oder?
Ja.
Hat jemand von euch dann Russisch weitergenommen? Kann man ja auch?
Nein.
Also bei mir war das Kalkül ganz einfach. Für einen 10-jährigen Jungen ist Russland einfach unglaublich weg und nach Frankreich fährt man in den Urlaub, in den Atlantik oder ins Mittelmeer. Da glaubt man einfach, dass man das viel mehr noch braucht. Aber es ist meistens eigentlich so, wie ich die Erfahrung gemacht habe, immer die Hälfte so. Dass die andere Hälfte dann andersrum sagt, ja, jetzt habe ich schon angefangen, Russisch zu lernen. Jetzt fange ich doch nicht nochmal von vorne mit Französisch an. Dann.
Oder das machen so wenige, Russisch zu lernen oder dann zu sprechen, dass ich das will, dass ich das so alleine so für mich so ein bisschen, und Französisch, das hat jeder in der Schule.
Also sprich so der lernen. Trend oder so, den jeder hinterherjagt, dann Französisch noch zu nehmen, statt Russisch.
Also
es ist schon immer ungefähr die
Hälfte.
Also
es ist, ja, es ist immer Hälfte, immer Hälfte.
Okay, also viele nehmen auch Russisch weiter.
Ja.
Okay,
das ist ja sehr ungewöhnlich. Es ist tatsächlich auch so, dass es heißt ja, das Russische sei eine sehr schwierige Sprache. Ich selber spreche auch nicht Russisch. Es klingt für mich auch immer sehr, sehr schwer, wenn ich es in der Schule höre. Aber diejenigen, die Russisch können, sagen, das Russisch hat einen großen Vorteil, wenn man auch die kyrillische Schrift mal beherrscht. Das
genau,
Russische wird
Schrift,
so geschrieben, wie man es spricht.
Ja.
Und
genau.
Das ist ja die große Krux immer im Französischen, dass da immer hinten noch so viele Buchstaben drankommen, die man nicht spricht.
Ja.
Und wenn man das Alphabet dann kann, dann ist es bestimmt leichter.
Bis man es mal kann.
Ja. Bis man es mal kann. Also, wir haben es natürlich auch gelernt, aber das
ich kann noch bis 30.
Habt ihr noch Russischkenntnisse? Oder? Ja. Also, ich meine, ich seid ja schon länger nicht mehr in der Grundschule.
Ich kann halt so jeden Morgen sagt wie:
Hallo.
Guten Morgen, Frau Meier. Meier war damals unsere Russischlehrerin.
Die erste Russischlehrerin.
Es war.
Guten Morgen, Frau Meier. Auf Wiedersehen, Frau Meier.
Spasiba, danke, Bajalusta, bitte, aber viel weiter.
Von 1 bis 30 an. Geht bei mir auch noch die Zahlen, aber sonst.
So weit komme ich nicht.
Dann ist.
Ja, das reicht ja auch, weil. Ist ja schon länger her, also. Verstehe ich das
halbe ABC, das kann ich auch.
Man noch. Muss aber, glaube ich, auch dazu sagen, dass bei uns Sprachunterricht wirklich in den ersten 3 bis 4 Jahren wirklich nur mündlich stattfindet. Mhm. Also die Kinder singen Lieder, die Lehrerin kommt mit einem großen Korb voll Früchten oder Kleidungsstücken und man lernt eben anhand der Anschauung dann miteinander die Sprache zu sprechen, und geschrieben wird im Russischen ab der 4. Klasse und im Französischen dann sowieso erst ab der 5., weil es ja da erst angeboten wird, und im Englischen auch erst ab der 4.
Ist es dann aber nicht vielleicht schwer, gerade wenn man jetzt nur die Sprache gesprochen hat, dann umzuschwenken auf das Schreiben?
Nee, ich glaube,
gerade in Russisch haben wir ja schon gesagt, schreibt man es, wie man spricht, aber in Englisch?
Ich glaube, es ist viel leichter, weil man durch dieses reine Sprechen erstmal ein Gefühl für die Sprache entwickelt. Du kennst dann diese Sprache und kannst dann auch ein Gefühl für die Schrift entwickeln. Es ist ja bei unserer Muttersprache nicht anders. Wir lernen zuerst sprechen und
allerdings
dann viel später schreiben. Versuch mal einem Zweijährigen Schreiben beizubringen.
Das stimmt allerdings. Also. Ja, gut, das ist ein Argument, das muss man so sehen.
Ohne dass es reden kann.
Genau.
Gut, die Sprache ist auf jeden Fall was Besonderes an der Schule. Was gibt es denn da sonst noch für Besonderheiten, oder was macht da die Waldorfpädagogik aus, gerade Grundschule oder dann die weiterführende Schule?
Also wir haben auf jeden Fall, ja, haben wir keine Noten. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Punkt, wo alle immer sagen, ja, bei euch sieht man das nicht so eng mit dem, ja, die Bewertungen bei Tests oder was auch immer. Und, aber es ist, also ich habe es nie so empfunden, dass es jetzt, dass sie das nicht ernst nehmen oder so. Du kriegst genau trotzdem, wir kriegen halt Punkte und dann keine Noten.
Also ihr kriegt auch eine Bewertung.
Ja, und es ist halt echt persönlicher, als wenn da halt eine Note steht, wie man halt bewerten muss. Weil der halt leider 2 Punkte zu wenig hat, dann ist es halt keine 1. Aber wenn das in der Wahl, also wenn das bei uns jemand ist, der normalerweise nicht so viele Punkte hat und dann mal alle hat außer 2, dann ist es ein sehr gut.
Ich denke, man muss auch unterscheiden zwischen einem Test und dem Zeugnis am Ende.
Ja,
bei einem Test kommt auf jeden Fall, keine Ahnung, ein Vokabeltest oder sowas, den man in Englisch macht, kommt natürlich am Ende drauf 10 von 10 oder 20 von 20 Vokabeln richtig. Aber wenn im Zeugnis am Ende steht eine 1, dann ist damit noch längst nicht abgebildet, was der Schüler geleistet hat und wie er sich vor allem entwickelt hat im Laufe des Jahres. Bei uns ist das Zeugnis ein Schriftzeugnis.
Also das steht, heißt, ein Text drin, oder?
Genau, es ist ein Text, der Klassenlehrer.
Das ist eine Seite, glaube ich, ne?
Oder eine Seite oder anderthalb oder Seiten schreibt. Und dann hat noch jeder Fachlehrer einen kleinen Bereich, wo eben individuell auf jeden Schüler eingegangen wird. Denn es gibt natürlich Schüler, die jeder Schüler fängt natürlich in jedem Jahr auf einer unterschiedlichen Basis an. Und wenn sich jetzt einer von dieser Basis unglaublich weit entwickelt, dann ist das natürlich ein großer Erfolg. Das heißt aber noch lange nicht, dass er jetzt sozusagen eine 1 haben muss. Und da ist eben ein bisschen.
Das ist der Unterschied. So.
Ja.
Aber ihr habt jetzt schon das Gefühl, also eigentlich jetzt viel Feedback zu kriegen, oder dass das besser ist, weil ihr jetzt viel mehr Feedback kriegt, als wenn da nur eine Note stehen würde.
Ja,
auf jeden Fall. Also,
du kriegst auf jeden Fall mehr Feedback. Also wenn bei mir halt da eine 1 steht, dann weißt du, okay, ich habe keinen Fehler gemacht. Aber wenn da jetzt im Zeugnis stehen würde 1, dann wüsste ich nicht, ob mein ganzes Jahr insgesamt gut war, ob ich an sich gut gelernt habe oder ob einfach nur die 2 Arbeiten halt zufällig eine 1 waren.
Ich denke, das ist vor allem in den unteren Klassen wichtig, weil da die Eltern einfach noch viel leichter abgebildet bekommen, wie sich das Kind entwickelt hat im Laufe des Jahres.
Ja, gut, da werden wir auch gleich nochmal einhaken. Jetzt gibt's erstmal ein wenig Musik. Die Waldorfschule, die ist ja eine Gesamtschule, oder wie sieht das aus?
Ja, die Waldorfschule ist eine Gesamtschule, das heißt, wir haben von der 1. bis zur 12. Klasse Schüler aller Begabungsschattierungen zusammen in einer Klasse sitzen. Das heißt, da sind Schüler beieinander, die einen machen vielleicht Hauptschulabschluss und die anderen gehen irgendwann mal aufs Abitur zu. Dementsprechend haben natürlich die Lehrer die manchmal schwierige Aufgabe, innerhalb der Klasse zu differenzieren. Das heißt, sie müssen auch in ihren Aufgabenstellungen versuchen, allen Schülern gerecht zu werden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Schüler gegenseitig voneinander auf der einen Seite Toleranz lernen, auf der anderen Seite aber auch wirklich voneinander lernen, weil natürlich derjenige, der etwas schneller ist, auch mal dem anderen, der sich schwerer tut, helfen kann.
Also es ist eigentlich wichtig, dass man sich da gegenseitig helfen kann und dass da alle zusammen einfach oder zusammengehören. Ist das ein wichtiger Aspekt? Ja.
Ist ein sehr wichtiger Aspekt. Also vielleicht könnt ihr da auch was dazu sagen, aber ich glaube, dass die Klassengemeinschaft für einen Waldorfschüler was sehr Wichtiges ist.
Also ich denke, ja, auf jeden Fall. Vor allem, auch und vor allem, weil man einfach seit der 1. Klasse zusammen ist. Mhm, es ist einfach was anderes.
Kein Schulwechsel da und so.
Kein Schulwechsel, kein Freundeskreiswechsel. Und auch, weil so viele verschiedene Menschen doch zusammen sind. Da gibt es halt wirklich den, der ein bisschen hinterherhängt bei manchen Sachen und den, der es auf Anhieb immer blickt. Und das kann natürlich einerseits manchmal zu Spannungen führen, das ist ja völlig normal, aber es vermittelt halt, glaube ich, auch eine gewisse Sozialkompetenz diesen Menschen, also diesen jungen Menschen, die einfach lernen, wie man damit umgeht, wenn ich mit einem zusammen lebe, der auf einem ganz anderen...
Muss ich ein bisschen auf den aufpassen, ein bisschen genau, gucken, dass er auch...
Rücksicht nehmen. Und es ist einerseits natürlich, dass der sozusagen der Stärkere, der Bessere oder wie auch immer man es nennen möchte, insofern lernt, dass er, wie er damit umgehen kann und muss eigentlich auch, dass es Menschen gibt, die sozusagen nicht an ihn rankommen. Aber andererseits ist es auch immer Ansporn für die Schwächeren, wie auch immer man sie nennen mag, zu sehen, da ist einer, der kann's und was der kann, kann ich doch schon längst.
Ja, es ist aber auch so, dadurch, dass unser Fächerkanon ja sehr, sehr breit gefächert ist und wir sowohl eben musikalisch wahnsinnig viel mit den Kindern machen, als auch künstlerisch, handwerklich. Es gibt eigentlich für jeden in der Klasse so seinen Bereich, wo er dann seine Stärke hat, wo er glänzen kann und wo dann vielleicht derjenige, der in Mathe längst voraus ist, dann zurückstehen muss, weil er eben andere Dinge nicht so gut kann. Und so findet da auch innerhalb der Klasse ein sehr schöner Ausgleich eigentlich immer statt.
Ja, das wollte ich auch noch gerade sagen, dass man halt irgendjemand, also man findet immer so in irgendeinem Fach dann, dass man seine Stärken und dass man halt dann merkt, gut, vielleicht kann ich halt Deutsch nicht so gut, aber mein Gott, ich habe in Mathe nicht super gut, das ist doch, dann ist es okay so, dann muss ich halt vielleicht in Deutsch mehr lernen, aber dafür sind die anderen in Mathe nicht so super gut wie ich oder vielleicht kann ich dann viel besser Geige spielen oder kann super gut Geige spielen und vielleicht, ja.
Ich denke, jeder Schüler hat irgendwann seinen Moment sozusagen, einfach... Keine Ahnung, der eine Schüler sitzt ewig lang da und blickt überhaupt nichts in Mathe und in Englisch geht es ihm auch nicht gut.
Und dann sitzt er
im Werkunterricht und fertigt wunderschöne Schnitzarbeiten an. Schade ist halt, dass einem das im Abitur nicht angerechnet wird.
Ja, stimmt, aber das ist ja auch rein. Ja, das
und das ist eben so ein bisschen das Problem, denke ich auch, dass es einfach sehr einseitig ist. Was am Ende dabei rauskommen muss, aber dass eben die Waldorfschule versucht, doch recht breit Fähigkeiten aufzugreifen und dann auch individuell darauf einzugehen und zu fördern. Und
das ist die Waldorfschule ja eigentlich auch anders. Also habt ihr noch andere Fächer wie so staatliche Schulen? Gerade handwerklich oder sowas?
Also, wir haben Schneidern.
Wir haben Schneidern, Werken, Gartenbau, Schmieden, Korbflechten, Buchbinden,
Kupfertreiben,
alles Mögliche.
Das lernt ihr alles noch nebenher?
Ja. Nee, nicht nebenher. Im Unterricht,
also ja,
im
ja, ganz normalen
Schulstoff.
Neben Deutsch, Englisch, also Mathe,
Fächern,
neben den Fächern, die es sonst gibt.
Ja, klar.
Okay.
Ja.
Mhm. Gesamtschule, wie lange geht die?
Also ja. Waldorfschule geht 12 Jahre.
Also, ja. also die
Waldorfschule ist auf 12 Jahre ausgelegt. Deswegen machen bei uns die Schüler auch erst nach der 12. Klasse die mittlere Reife, weil wir einfach der Auffassung sind, dass 12 Jahre Schule, das gibt einen runden Bogen durch die Fächer, die die Schüler auch lernen sollen und durch die Bereiche, in die sie eintauchen sollen. Und dann findet erst Prüfung statt. Und die nach der 13. findet dann das Abitur statt für diejenigen, die sich fürs Abitur eignen.
Gut, aber ich muss kein Abitur machen. Nein.
Nein, ungefähr die Hälfte der Klasse verlässt bei uns die Schule mit der mittleren Reife und die andere Hälfte mit dem Abitur. Und einige wenige machen schon vorher, das bieten wir ab Klasse 9 an, den Hauptschulabschluss. Das ist aber dann sehr individuell und nach persönlicher Beratung mit Lehrern, Eltern und Schülern.
Aber verhältnismäßig viele machen dann Realschule oder Abitur eben.
Immer ungefähr die Hälfte.
Okay. Mhm. Ihr habt ja auch viele Praktika.
Ja.
Ja, doch.
Was haben wir an Praktika?
9. Klasse fängt's an, oder?
Genau.
Ja.
9. Klasse fängt an.
14 Tage Handwerkspraktikum in der 9. Klasse. In einem selbstgewählten Betrieb. Dann
Landbaupraktikum auf einem Bauernhof in möglichst weit weg. Also halt einfach in da, wo man sonst wirklich nie hinkommen würde.
Und da ist das Besondere, das sind 3 Wochen und man arbeitet nicht nur dort, sondern man lebt wirklich auf dem Hof. Man geht hin und lernt wirklich das Leben auf einem Bauernhof kennen.
Bin ich da mit den anderen Schülern zusammen oder geht da...
Nein.
Also jeder geht auf einen eigenen Bauernhof oder wie sieht das aus?
Ganz selten sind es mal Zweiergrüppchen, aber sonst eigentlich jeder einzeln.
Also wirklich jeder hat einen anderen. Okay, wie kommt man dazu? Also wird man da vermittelt von der Schule?
Ja, die Schule hat glaube ich inzwischen eine Liste von Bauernhöfen, die da immer wieder aufnehmen.
Okay.
Also man kann sich auch selber da mal melden und fragen, hey,
wenn man jemanden kennt oder Kontakte hat.
Kann ich bei euch ein Praktikum machen?
Immer also wieder Schüler, die sich selber einen Bauernhof suchen, weil sie eben irgendwelche Bekannten haben. Aber die Bauernhöfe werden tatsächlich normalerweise von der Schule vermittelt, weil da gibt es einfach schon ganz, ganz lange Kontakte. Das macht die Gartenbaulehrerin, die Schüler kennt, die ihre Bauern kennt und dann einfach so ein bisschen auch weiß, wer passt wohin. Und die teilt die Schüler für die Bauernhöfe ein.
Gut, ja, wir werden auch gleich nochmal auf die Praktika zu sprechen kommen, aber... Jetzt gibt's erstmal eine kleine Pause mit einem Lied. Hier ist die Plattform auf 102,6 MHz. Thema heute Waldorfpädagogik am Illerblick Ulm. Wir waren gerade bei den Praktika. Was gibt's denn da sonst noch für Praktika?
Also wir hatten ja gerade eben schon das Handwerkspraktikum erwähnt, das eben in der 9. Klasse 2 Wochen in einem selbstgewählten Handwerksbetrieb stattfindet und dann das Landbaupraktikum, das 3 Wochen auf einem Bauernhof leben und arbeiten bedeutet. Und das größte Praktikum ist definitiv das Betriebspraktikum, wo sich jeder Schüler Mitte bis Anfang 10. einen Betrieb sucht und Mitte 10. Klasse geht es dann los mit 2 Wochen am Stück, wo man in diesem Betrieb arbeitet. Und dann im Prinzip 1 Jahr lang, 2 Tage die Woche, immer donnerstags und freitags in diesem Betrieb arbeitet. Und da kann wirklich jeder wählen, was er will. Bei den anderen, also beim Handwerkspraktikum, ist es eben auf handwerkliche Betriebe beschränkt.
Und bei dem
Landwirtschaftspraktikum eben auf Bauernhöfe.
Ja,
und da kann es eben alles sein. Also da gibt es Leute, die gehen dann auch nochmal zum Schlosser und andere suchen sich irgendeinen Bürojob. Und da gibt es, ja, wie gesagt, ganz viele verschiedene Sachen. Und das endet dann mit der 11. Klasse. Auch nochmal mit 2 Wochen am Stück. Manche wechseln auch nach einem halben Jahr.
Ja, genau.
Wenn sie dann zum Beispiel, ja, in manchen Betrieben ist es dann auch einfach so, dass man nach einem halben Jahr wirklich schon sozusagen am Maximum angekommen ist.
Okay,
und so,
also die
das
nicht länger nehmen. Mhm.
Aber manche machen es auch das ganze Jahr durch bei einem, bei einem Betrieb. Ja.
Naja, und viele nutzen die Gelegenheit und schnuppern in zwei völlig verschiedene Bereiche rein. Suchen sich einmal irgendeinen sozialen Bereich, gehen ins Krankenhaus oder sowas zum Beispiel oder in den Kindergarten und machen dann im zweiten Halbjahr was völlig anderes.
Hat man ja eigentlich dann ziemlich viel Berufserfahrung oder hat schon viele Berufe reingeschnuppert, wenn man dann fertig ist mit der Schule, oder?
Ja, man lernt auf jeden Fall, was es bedeutet, pünktlich zu sein morgens bei der Arbeit. Und
wenn man
was
beim Bäcker ist oder so, dann ist es sehr lustig.
Man lernt einfach, wie so ein Arbeitstag abläuft, weil das ist ja doch recht anders, sage ich mal, als ein Schultag. Wenn der Arbeit wird ja nicht alles hinterhergetragen, sozusagen. Da heißt ja, mach das und ja klar, am Anfang wird man eingearbeitet in einer gewissen Art und Weise, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann schon recht oft, also recht früh eigene Verantwortung übernimmt und eigene Sachen dann macht. Ja, und das ist, denke ich, eine ganz, ganz große und ganz wichtige Erfahrung, was ein riesiger Vorteil ist, den die Schule gegenüber staatlichen Schulen hat, die ihr Bogi eine Woche lang haben oder so.
Ja.
Und wir haben wirklich viele Schüler, die anhand des Praktikums die Erfahrung machen, dass ihr Traumberuf, den sie da vorher hatten, dass der es eben nicht ist. Und das ist was sehr Wertvolles, weil sie eben dann irgendeine Ausbildung in der Richtung gar nicht erst beginnen. Und andere, die wirklich ihren Traumberuf da entdecken. Und also wir haben immer wieder auch Schüler, die da bereits ihre Lehrstelle festmachen sozusagen.
Ja, Praktika ist ja nicht das einzige Besondere. Es gibt ja auch dieses Fach, dieses Eurythmie. Wie sieht das denn da aus? Oder wie sieht es mit dem Vorurteil aus, den Namen tanzen?
Ja, das Namen tanzen. Nein, also ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, wie man Eurythmie erklären kann. Das könnt ihr jetzt direkt mal weitergeben.
Weil also vom Prinzip her ist es so, dass in der Eurythmie, die auch von Rudolf Steiner mit anderen Menschen zusammen entwickelt wurde, dass man versucht, in der Eurythmie nach ganz bestimmten Regeln Sprache und Musik in Bewegung umzusetzen. Man kann tatsächlich seinen Namen tanzen, ja, also wenn man Zoe heißt, dann ist da vorne ein Z und das ist ein Z, das zischt, ja, und dann ein O, das ist was völlig anderes, und ein E, das ist wieder was anderes. Und so kommt man an die Qualitäten dieser Laute heran. Und versucht die, oder nein, man versucht nicht, man tut es, man setzt das in Bewegung um. Und dadurch gibt es ein ganz, ganz anderes Bewusstsein für die Sprache. Und genauso geht man mit der Musik um. Auch dort gibt es ganz verschiedene Qualitäten von Musik, von Klängen, von Vokalen, von
von Tonhöhen, von Dur und Moll.
Genau. Und Intervallen.
Okay.
Ja, und versucht das in, wie soll ich sagen, körperlich zu verstehen. Das ist Eurythmie. So würde ich es mal versuchen zu erklären. Also ich bin kein Eurythmist.
Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass man eine ganz andere Beziehung zu sich selbst, zum eigenen Körper und wie er sich bewegt, entwickelt. Mhm. Weil man doch viel bewusster sich bewegt und bewegen muss auch. Und gleichzeitig, ein wichtiger Aspekt ist auch, es ist immer in der Gruppe. Weiß ich nicht immer, aber meistens, in der Schule zumindest. So gut wie immer in der Gruppe. Und man lernt, auf eine gewisse Art und Weise in der Gruppe zu kommunizieren, ohne
zu reden
sozusagen. Also es beginnt, jede Eurythmiestunde beginnt einfach damit, dass man einen Kreis bildet. Man kann jetzt beim Kreis jetzt nicht rumrennen und schreien, du stell dich da hin, du stell dich da rein. Denn man muss ganz individuell die Abstände untereinander ausgleichen und so entsteht eine Gruppe, die sich völlig ohne verbalen Kontakt zusammentut und ja, etwas erzeugt sozusagen. Und ein weiterer Aspekt ist auch der Raum, in dem man sich bewegt und wie man sich in ihm bewegt. Dass es auch ja, die Koordination einfach nochmal anders erlebt wird und erlernt wird.
Ja, das beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Unsere Sendung ist jetzt fast schon zu Ende und das ist eigentlich ganz schade, weil wir noch so viel zu erzählen hätten. Aber wer sich dafür interessiert, der kann einfach auf die Homepage schauen.
Genau, unter www.illerblick.de, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man, denke ich, vieles weiteres über Schule und Waldorfpädagogik erfahren.
Ja, oder rufen Sie einfach an. Bei uns im Schulbüro ist zumindest vormittags immer jemand da, der gerne Ihre Fragen beantwortet.
Ja, gut, dann danke schön, dass ihr da wart.
Ja, danke auch.